Also, ich lese Daniel 2, Vers 20 bis 23. Daniel begann und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbetet haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Bis dahin der Predigtext. Und dir Gottes Segen.
Ja, ich grüße euch auch nochmal alle ganz herzlich. Schön, dass ihr soweit alle da seid. Ich hatte jetzt tatsächlich gerechnet, dass in den Ferien noch weniger da gewesen wären. Es sind aber doch einige heute da und ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich grüße alle die, die heute auch bei uns, live jetzt zugeschaltet sind. Möge auch Gott euch dort segnen, wo ihr gerade seid. Ulf hat es eben schon gesagt, ich habe jetzt nur diese vier Verse von 20 bis 23 rausgesucht. Es ist ein sehr langes Kapitel, aber der Wunsch ist wirklich, als Bibelgemeinde ist uns die Bibel wichtig. Deswegen ist auch nicht eines dieser Wörter, welches in der Bibel steht, unwichtig. Und ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, das ist aber auch etwas, weil wir auch eine Predigtreihe jetzt auch durch Daniel machen, egal ob vor oder auch danach, das nochmal nachzubereiten, ist für jeden wichtig, damit man auch ganz klar auch sehen kann, wo habe ich vielleicht auch etwas Verkehrtes erzählt. Wir wollen nämlich Gottes Wort so treu wie möglich sein. Georg Müller, vielleicht dem ein oder anderen ein bekannter Mann, der Waisenvater von Bristol, der hatte in der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte er ein Waisenhaus, ich glaube sogar weitere kleinere Waisenhäuser noch dazu. Und er ist bekannt dafür gewesen, dass er ein Mann des Vertrauens war. Und zwar nicht, weil man ihm vertrauen konnte, sondern weil Georg Müller dem Herrn so sehr vertraute. Er war ein Mann des Gebetes und es war nicht selten, dass es immer wieder auch in der Zeit, während er diese Waisenhäuser hatte, es zu kritischen Phasen auch dort kam. Und so war es nicht selten, dass auch am Ende nichts da war, an Essen, an etwas zu trinken. Aber Georg Müller hat sich davon niemals panisch geworden. Er ist immer wieder ins Gebet gegangen, hat intensiv gebetet, hat darum gebetet, dass Gott doch eingreifen möge, hat manchmal ganz präzise auch dafür gebetet. Es gibt so Geschichten, wo es heißt, er hat präzise dafür gebetet, dass doch dieser Mann ihm zu diesem Punkt 50 Pfund geben möge. Und solche Dinge sind tatsächlich passiert. Und so gab es auch einmal diese Situation, dass nichts mehr zu essen da war. Und Georg Müller einfach auch dafür gebetet hatte und sagte, Herr, ich habe nichts mehr da. Aber du bist dein Versorger und du wirst versorgen, davon gehe ich aus und bin hundertprozentig sicher, du wirst es tun. Und um 2 Uhr morgens dieser Nacht, die dann ankam, stand ein Bäcker auf und dachte sich, ich habe keine Ruhe, ich muss unbedingt backen. Und fing an zu backen und ist am nächsten Tag zu Georg Müller gegangen und hat ihm mit Brot versorgt, weil er sagte, ich hatte einfach so eine Unruhe in meinem Herzen, ich musste etwas geben. Ich weiß nicht, ob es das gleiche Mal war oder ein anderes Mal. Auch dort hat Georg Müller präzise gebetet und es heißt dann, dass dort ein Wagen, der war mit Milch beladen, da ist die Achse gebrochen und diese Milchduft konnte nicht mehr ausgeliefert werden, direkt vor dem Waisenhaus dort in Bristol. Und die Kinder haben dann frische Milch bekommen, weil der Milchmann gesagt hat, ich darf oder kann sie nicht mehr ausliefern. So wunderbar ist unser Herr und ihr kennt das sicherlich, spätestens rechtzeitig wird unser Herr uns leiten, uns führen, uns versorgen mit dem, was wir brauchen. Aber ich möchte dich fragen, wer ist Gott für dich persönlich? Oder darf ich dich fragen, wie stark ist dein Gottvertrauen? Bist du tatsächlich davon überzeugt, dass unser Gott wahrhaftig groß ist, dass er ein guter Versorger ist? Und über diese Frage möchte ich heute mit dir ein wenig tiefer nachsinnen, auch in Anbetracht des Predigttextes, den wir heute in Daniel 2 haben. Die größte Problematik ist, wenn du heute hier sitzt und diese Frage bejahen kannst, aber sobald du nach Hause gehst, du ein anderes Leben führst. Es gibt nämlich diejenigen, die heute auch hier in der Gemeinde sagen würden, Gott, du bist wahrhaftig ein guter Versorger. Aber sobald sie raus wieder gehen in ihr altes Leben, dann wirkt es so, als würde Gott nicht wirklich Gott sein. Und so ein Leben beeinflusst unsere Beziehung zu dem Allmächtigen. Und für uns Christen mag es eigentlich nichts Offensichtlicheres geben. Und zwar, Gott ist natürlich das Höchste, er ist der Größte, er ist der Mächtigste. Und doch merken wir gerade in Zeiten des Drucks, der Anfechtung oder der Prüfungen, dass wir schnell die Tendenz haben, wieder in unsere menschliche Natur zurückzugehen und Gott sehr klein in unserem Leben wird. Und ihr kennt dieses Prinzip, dass, oder die Frage muss ich dir stellen, ist es bei dir vielleicht auch so? Ist Gott bei dir am größten und deine Probleme werden dadurch immer kleiner? Oder sind womöglich deine Probleme so groß, dass du Gott in deinem Leben so klein machst? Und während die Antwort schon längst auf der Hand liegt, sieht die Beantwortung dieser Frage in der Realität von vielen Christen leider anders aus. Die Frage, die sich stellt, bist du davon überzeugt, dass Gott allumfassend ist? Bist du davon wirklich überzeugt, dass Gott allgegenwärtig, allwissend und allmächtig ist? Ich möchte dich fragen, gab es jemals eine Situation, wo der Arm des Herrn zu kurz war? Gab es jemals eine Situation, in der Gott zu spät handelte? Und auch ich weiß, dass viele von euch einige schlimme Schicksalsschläge schon auch erlebt haben. Und manchmal muss man dazu sagen, es ist durchaus auch das Problem unserer gebrochenen Welt, aber durchaus auch ein Ratschluss des Herrn. Aber können wir jemals über Gott sagen, dass sein Arm jemals zu kurz war? Ich möchte euch heute anhand dieses Textes, möchte ich euch vier Dinge aufzeigen über unseren wunderbaren Gott. Vier Beweise, um zu schauen, wie groß unser Gott tatsächlich ist. Dass er tatsächlich größer ist als deine Probleme, dem Stress, dem Druck, der Krankheit, gar selbst größer als der Tod und auch größer als sein jedes Weltreich. Mein Gott ist nämlich größer als alles. Und dazu möchte ich euch gerne diese vier Dinge anhand unseres Predigtexts zeigen. Dass Gott größer ist, denn er ist ein Retter in der Not. Dass Gott größer ist, denn er ist zuverlässig. Dass Gott größer ist, denn er ist Weisheit und Macht. Das haben wir auch eben in dem Text gelesen. Und Gott ist größer, denn sein Reich bleibt ewig. Aufgrund dieses langen Kapitels und der limitierten Zeit möchte ich in schneller Weise einmal zusammenfassen, was in den ersten 11 Versen passiert und bitte alles gerne nochmal nachlesen, damit ich auch nicht irgendwelchen Stuss hier erzähle. Der babylonische König Nebukadnezar hatte einen Traum, welcher ihn zutiefst beunruhigte. Er bestellte seine großen Wahrsager, Traumdeuter, Zauberer und die Chaldäer zu seinem Königspalast. Doch anstatt den Traum wiederzugeben, erzählt er niemandem diesen und erwartet die Nacherzählung und die Deutung dieses Traumes von diesen Weisen aus Babel. Auf der einen Seite verspricht Nebukadnezar, wer das wiederum tun kann, möchte er mit Geschenken und Gaben überhäufen. Auf anderer Seite sagt er, wer das nicht tun kann, der ist des Todes würdig. Dabei erblickt Nebukadnezar sehr schnell, dass seine Diener nur Zeit gewinnen wollen, da sie nicht dazu imstande sind, diesen Traum wiederzugeben bzw. zu deuten. Und so deckt Nebukadnezar die Unfähigkeit der Weisen Babels auf. Und gleichzeitig deckt er auch das Unvermögen der babylonischen Götter gleichzeitig auf. Für die Zauberer Babels ist es unmöglich, den Traum wiederzugeben und ihn letzten Endes zu deuten. Und daraufhin wird Nebukadnezar dann das Todesurteil über alle Weisen Babels aussprechen und das schließt letzten Endes auch Daniel und seine Gefährten mit ein. Und bevor wir uns jetzt Gott zuwenden, von dem ich jetzt gesagt habe, dass Gott größer ist als alles, lass uns doch noch einmal darauf blicken, diese Unfähigkeit der Weisen Babels. Traumdeuter, auch heute oder auch in damaliger Zeit, sie können bestimmte Dinge tun und das wollen wir auch nicht vergessen. Sie können bestimmte Fragmente, können sie zusammensetzen. Sie können auch teilweise Dinge deuten. Sie können aber eine Sache können sie nicht. Sie können nicht das verdeutlichen, was Gott eigentlich damit zeigen möchte. Letzten Endes kann keiner dieser Weisen in die Herzen der Menschen schauen, denn das ist Gott alleine zustehend. Auch heute möchte ich das ganz klar sagen, wo wir viel mit Okkultismus und Spiritismus zu tun haben und viele so besondere Gaben auch vielleicht auf okkulter Weise haben. Sie können letzten Endes nicht das tun, was Gott kann und das auch nicht in dieser Intensität, wie Gott es kann. Und ein gutes Beispiel aus der Bibel sind dort unter anderem auch die Zauberer, die zu Moses Zeiten gelebt hatten. Sie konnten bestimmte Dinge nachmachen, aber letzten Endes konnten sie die Kraft, die Gott gegeben hat, konnten sie nicht gegen angehen. Doch nun war die Situation in Babylon ziemlich kritisch. Das Leben von Hunderter, Tausender Menschen, wir wissen nicht genau, wie viele Weisen es damals in Babel gab, stand jetzt auf dem Spiel. Das Urteil ward schon getroffen und so sollten die Weisen Babels alle innerhalb von kürzester Zeit getötet werden. Wir sehen also hier ganz klar, es war eine aussichtslose Situation. Man konnte jetzt nicht mehr daran rütteln. Wenn der König etwas gesagt hat, dann musste das auch gleichzeitig so passieren. Die Situation war aussichtslos, weil die Götter Babylons geschwiegen haben. Und wisst ihr, warum die Götter Babylons geschwiegen haben? Weil sie tote Götter sind. Doch wenn wir uns Daniel in dem Kapitel uns zuwenden, wenn wir uns ihn anschauen, wirkt Daniel keinesfalls panisch. Nicht mal in dem Moment, als der Oberste des Königs, der Scharfrichter Arioch, vor seiner Tür steht und ihn droht zu töten. Daniel ist eigentlich nie panisch geworden, wenn wir zumindest das aus der Bibel uns anschauen. Daniel kommt aus einer riesigen Flucht heraus, aus einer großen Zwangsumsiedlung. Er musste seine eigene Heimat verlassen, kam dann an den Königshof in Babylon. Und dann, so hatte ja auch mein Vater schon letzte Woche darüber gepredigt, dann weigert sich Daniel sogar, das Essen und das Trinken des Königs zu essen. Das hätte wiederum große Probleme geben können. Man weigert sich, das zu nehmen, was der König einem vorgehalten hat. Doch Daniel blieb immer ruhig und er blieb beständig. Und Daniel wurde sogar deswegen immer wieder in besonderer Weise, nicht nur durch Nebukadnezar, sondern eigentlich ist es immer Gottes Hand, die dahinter stand, immer wieder gesegnet worden. Und wieder einmal wird Daniel nicht panisch, als dieser Arioch vor ihm steht und eigentlich sein Leben in seiner Hand hält. Aber Daniel weiß eine Sache, das Leben von ihm steht nicht in Ariochs Hand. Sein Leben steht in der Hand Gottes. Gott hat nämlich alles unter Kontrolle. Und mit so einer Herzenseinstellung lebt es sich deutlich angenehmer und gesünder. Es ist sogar so, dass Daniel sogar noch Zeit hat, mit Arioch dann zu reden. Wir werden uns das gleich angucken, wenn die gemeinsam dann sogar noch reden. Aber wie schwer ist es häufig für uns, da lasten die Sorgen dieser Weltzeit auf unseren Schultern. Viele von uns und da ganz klar auch mich eingeschlossen, wir leben manchmal in Zeit der Prüfungen, so als hätte Gott nicht alles unter Kontrolle. Es fällt uns schon morgens früh schon schwer, mit Herzen zu bitten, dass der Herr uns doch Ruhe und Vertrauen schenken möge und dass wir mit Herzen doch alles bei Gott ablegen, unsere Sorgen. Aber wenn du das tust, dann wirst du sehen, dann wird der Herr die Ruhe schenken. Und Gott kann eine unglaubliche Ruhe denen schenken, die darauf mit Herzen vertrauen, dass Gott es ist, der alles in seiner Hand hält, der die Kontrolle im Leben hat. Aber so häufig wählen wir den Weg, dass wir unseren Blick weg von Gott uns drehen, uns wieder auf unser Leid stürzen, auf unsere Probleme uns richten. Wir knicken dann irgendwann ein, zumindest kenne ich das so aus meinem Leben, wenn ich das getan habe. Und in höchster Not schreie ich dann nach meinem Herrn. Und dann greift der Herr auch sehr häufig ein. Ähnlich wie die Jünger Jesu damals auf dem Schiff, die zusammen mit ihrem Herrn auf diesem Schiff waren und auf diesem Schiff fürchteten sie, dass sie in diesem Sturm umkommen würden, während doch ihr Herr und Heiland ganz ruhig schlief. Sie waren kurz davor umzukommen, aber wie kann man so ruhig sein wie Jesus? Wie war das möglich? Das war für sie unbegreiflich. Sie dachten, sie würden jeden Moment sterben. Wie kann man so ruhig bleiben? Indem du so wie Daniel, beziehungsweise eigentlich so wie Jesus daran glaubst, dass nicht du derjenige bist, der die Fäden dieser Welt in den Händen hält, sondern der allmächtige Gott selbst. Ich möchte euch fragen, ist jemals ein Spatz von dieser Erde gefallen, ohne dass der Vater es jemals zugelassen hat? Der Herr alleine hat die Macht, das Weltgeschehen zu leiten und uns zu führen. Und wisst ihr, diese Zeiten der Prüfungen, die werden kommen. Und solange wir in einer gebrochenen Welt leben, wird es immer wieder Prüfungen, Anfechtungen, Probleme, Krankheit, auch den Tod wird es geben. Bei dem einen mag es vielleicht etwas Gesundheitliches heute sein. Der andere hat vielleicht zwischenmenschliche Probleme oder es ist vielleicht das Verkraften eines Verlustes, den du gerade erlebt hast, welches dir sehr viel Kraft abverlangt. Täler des Todesschattens werden immer wieder kommen. Und ich sage auch, und da bin ich von überzeugt, wir werden nicht immer von diesen Tälern des Todesschattens einfach sofort befreit. Doch an jeden Tag möchte Gott, der Allmächtige, dass du in das Ebenbild seines Sohnes weiterhin verwandelt wirst. Du sollst auch lernen, wie der Herr Jesus ruhig war, auch in einem Sturm, auch diese Ruhe zu lernen, diese Stille, dem Herrn mit ganzem Herzen vertrauen zu dürfen. Jesus hatte die Kraft, in diesem Sturm ruhig zu bleiben. Und Jesus hatte sogar die Kraft, als er kurz davor war, an das Kreuz von Golgatha zu gehen, wo er selber wirklich Todesangst hatte für das, was einmal auf ihn warten würde, dass er selbst den Zorn Gottes über sich haben musste, hat Jesus trotzdem noch gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und wisst ihr, diese Kraft, die der Herr Jesus hat, die ist in einem jeden einzelnen Christen drin, weil wir sie durch den Heiligen Geist geschenkt bekommen haben. Unser Problem ist nur, dass wir uns sehr häufig uns für das Menschliche in uns wieder zurückentwickeln wollen manchmal. Aber eigentlich haben wir schon alles bekommen. Und wer weiß, wo er einmal danach auch hingeht, selbst wenn es die schlimmste Phase des Lebens ist, macht es ernüchternd und erfreulich, dass wir einmal zu unserem Herrn gehen. Wir werden nicht immer frei von diesen Prüfungen. Vielleicht ist deine medizinische Diagnose gerade auswegslos. Vielleicht ist deine Ehe jetzt gerade auch an dem tiefsten Punkt angekommen. Und das Tal des Todesschattens ist noch dunkler geworden, noch schrecklicher, als es zuvor aussah. Aber der Wahrhaftige, der Allmächtige, der Allwissende und Allgegenwärtige Gott ist mit dir dort auf Schritt und Tritt. In den Zeiten der Prüfungen können wir zu Gott kommen, denn er hat wirklich alles unter Kontrolle. Und über diese Täler des Todesschattens heißt es, dass wir immer einen guten Hirten haben, unseren Herrn Jesus Christus, der immer mit uns zusammen dort ist. Als der Scharfrichter bei Daniel ist und womöglich seinem Auftrag folgen soll und ihn und seine Gefährten umbringen soll, antwortet Daniel nach Vers 14 mit besonders klugen und verständigen Worten. Weil Gott es so wollte, ist Daniel und seine Gefährten, sind sie nicht sofort umgebracht worden, sondern es entsteht ein Gespräch zwischen ihnen. Und die beiden fangen an, darüber zu reden, über diesen strengen Befehl, den Nebukadnezar herausgegeben hat. Und wisst ihr, was ich an dieser Geschichte mit am faszinierendsten finde, ist, wenn ihr mal in Vers 8 hineinschaut, dort seht ihr, dass der König Nebukadnezar diesen Weisen Babels keine Zeit mehr geben möchte. Er sagt, ihr schindet nur Zeit und er möchte ihnen deswegen das Todesurteil aussprechen, damit sie getötet werden. Wenn Daniel eine Sache jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade nicht hatte, dann war es Zeit. Doch was passiert als nächstes? Daniel geht zu Nebukadnezar. und er erbittet sich eine Frist. Wisst ihr, was eine Frist bedeutet? Zeit. Das, was Daniel zu diesem Zeitpunkt nicht hatte, war Zeit. Und doch ist Daniel zu dem König gegangen und hat genau das bekommen. Er hat Zeit bekommen. Also tut Daniel das, was das Wichtigste ist. Er hat diese Zeit nicht nochmal ausgenutzt, um zu sagen, gut, gleich bin ich tot, ich werde jetzt nochmal alle schönen Dinge machen, die ich vorher noch nie getan habe. Daniel hat auch nicht gesagt, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, dann setze ich mich erstmal mit meinen Gefährten zusammen und trinke eine Tasse Tee. Daniel geht zurück in sein Haus, sucht einen Ort der Ruhe und nimmt seine Gefährten mit. Sie knien sich zusammen dort nieder und sie beten. Sie flehen, dass der Herr gnädig mit ihnen sein möge und ihnen das Geheimnis aufschließen möge, damit nicht nur er und seine Gefährten gerettet werden, sondern letzten Endes alle Weisen Babels dafür nicht umgebracht werden. Und dann bei Nacht, wir sehen, es geht sogar ein bisschen Zeit sogar noch vorüber, bei Nacht eröffnet der Herr diese Vision, die Nebukadnezar hatte. Aber jetzt kommen wir zu einem noch wichtigeren Punkt. Während Daniel Zeit geschenkt bekommen hat, jetzt in dieser Nacht diese Vision von Gott offenbart bekommen hat, wenn Daniel eine Sache jetzt gerade nicht hat, dann ist es viel Zeit. Daniel hat nicht viel Zeit bekommen, er hat eine Frist bekommen. Er muss eigentlich so schnell wie möglich zum König Nebukadnezar gehen, um ihm diese Vision zu erklären. Doch anstatt, dass Daniel sich in Windeseile zu dem König begibt, was tut Daniel als nächstes? Daniel nimmt sich nochmal Zeit. Daniel beugt seine Knie und preist seinen wunderbaren Gott. Und wisst ihr, während dieser Vorbereitung, auch bei dieser Predigt, ist das die krasseste Lektion gewesen, die mich so sehr getroffen hat. Wie viele Prüfungen haben wir alle schon erlebt, die wir mit unserem Herrn Jesus zusammen gegangen sind? Wie viele Prüfungen haben wir mit ihm zusammen schon bewältigen können? Ach, dann hat es mich so sehr getroffen. Wie viel Zeit habe ich mir persönlich genommen? Genügend Zeit, um meinem Herrn dafür Dank auszusprechen, ihn zu loben, wie groß er ist. Damals erbrachte man dem Herrn große Dankopfer, pries ihn öffentlich, feierte Feste, weil es niemanden gab, der so groß ist wie der Herr. Und diese Frage, die ich mir selber in meinem Herzen gestellt habe, wie viel Zeit nimmst du, um unseren wunderbaren Herrn und Heiland zu danken? Wisst ihr, als Jesus damals 10 Aussätzige in einem Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa heilte, kehrte nur einer von den 10 zurück. Und dieser war noch ein schlecht angesehener Samariter. Er begab sich zu Jesu Füßen und dankte Jesus von ganzem Herzen in einer demütigen Haltung zu seinen Füßen und dankte ihm. Keiner der anderen kehrte noch einmal zurück, um Gott die Ehre zu geben. Aber dieser eine, der zu Jesus zurückgekommen ist, dieser Samariter, zu dem hat Jesus dann gesprochen: Habe ich nicht auch 9 andere auch geheilt? Aber nur du als Fremdling bist zurückgekommen. Gehe hin, dein Glaube hat dich gerettet. Es ist gut, wenn der Herr uns gute Dinge schenkt und wenn wir auch Lasten haben, die er uns nimmt. Aber gehe ich wieder zurück, auch zu meinem Herrn? und danke ihm wirklich, was er meinem Leben getan hat. Das ist das Erste, was Daniel wusste zu tun. Nachdem Gott ihm diese Vision aufgeschlossen hatte, war es das Allererste, dem Herrn dafür zu danken, ausgiebig zu danken für das, was er vollbracht hat. Deswegen frage ich dich heute, wie sieht es bei dir aus? Dankst du dem Herrn noch ausgiebig, nachdem der Herr bei dir große Durchbrüche geschenkt hat? Lasst uns niemals vergessen, dass wir diesem Gott alles zu verdanken haben. Die Kraft, die Weisheit, unser Leben. Lasst uns immer wieder unseren Herrn und Heiland für all diese Dinge preisen. Und wenn wir uns mal angucken, wofür dankt Daniel eigentlich? Wir lernen so viel, wenn wir uns mal die Gebete auch von den Menschen uns anschauen in der Bibel, die krasse Dinge mit Gott erlebt haben. Mit Herzen erhebt Daniel Gottes Namen, welcher ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott selbst ist es doch, in dem sowohl die Weisheit als auch die Macht lebt. Gott ist schließlich der Herr über die Zeit und er bestimmt, wann und wie etwas geschieht. Gleichzeitig ist Gott derjenige, der Könige einsetzt und der sie letzten Endes auch wieder absetzen wird. Gott ist die Quelle der Weisheit und schenkt sie denen, die darum bitten. Er kann selbst die unergründlichsten Geheimnisse, kann Gott enthüllen. Er ist der Gott der Weisheit und der Kraft, schenkt diese Dinge durch Gebet. Preisen wir unseren Gott wirklich so, wie es der Herr verdient hat? Verdient es Gott nicht, dass wir ihn so preisen? Deswegen möchte ich mit Herzen sagen, unser Herr verdient es, dass wir ihm jeglichen Ruhm, Weisheit, Macht, Stärke, alle Ehre, jeglichen Dank erbringen von Ewigkeit bis zur Ewigkeit. Und wisst ihr, wenn dieser Gott die Zukunft aufzeigen kann, dann ist er doch so wer, also doch ganz klar auch konsequenterweise der Gott, der die Zukunft kontrolliert, oder? Wenn dieser Gott so mächtig und stark ist, warum zweifeln wir dann so häufig an Gottes Kraft in unserem Leben? Unser Gott ist ein souveräner Gott. Er ist ein allmächtiger Gott. Er hat alles unter Kontrolle. Ich versuche wieder zusammenzufassen, was jetzt in den weiteren Versen ab Vers 24 bis und dann schließlich bis 49 geht. Als Daniel dann zu Nebukadnezar ging, behauptete Arioch, ihr erinnert euch, das ist der Scharfrichter, der alle auch umbringen sollte, dass er unter den weggeführten Judas einen Mann gefunden habe, der den Traum deuten könne, Vers 25. Und es klingt fast ein bisschen so, als wollte Arioch sagen, schau mal, Nebukadnezar, ich habe diesen Mann gefunden. Aber auch da ist Daniel immer anders. Wenn Daniel konfrontiert wird von Nebukadnezar und wenn es darum geht, wer diese Dinge ihm gegeben hat, dann sagt er nicht, ich war so toll, ich kann den Traum deuten. Sondern er weiß immer an erster Stelle, ich muss es immer wieder zurückweisen und zwar auf den, der es mir gegeben hat. Und zwar mein Herrn und Heiland, dem Gott, dem Allmächtigen, den Gott des Himmels. Und ich finde das wichtig, weil Daniel auch keine Angst hat. Er steht vor diesem König, dieser König hat auch dort wieder jegliche Gewalt, könnte ihn sofort umbringen lassen, aber er bezeugt seinen Herrn selbst in höchster Instanz. Und ich finde es wichtig auch für unser Leben, dass auch wir immer wieder, egal wo wir sind, in welchen Situationen wir sind, welcher Instanz wir gegenüberstehen, es ist immer wieder wichtig, dass wenn große Dinge passieren, wenn wir dankbar sind, wenn schöne Dinge passieren, aber egal in welcher Situation wir sind, selbst Paulus sagt, egal ob zu einer Zeit, wo es gelegen ist oder ungelegen ist, wir sollen immer das Evangelium predigen, sollen wir immer bereit sein, unseren Gott mit ganzem Herzen groß zu machen. Und im Gegensatz zu der Welt, die immer wieder nur alles auf sich zieht, die selber zeigen wollen, mir gebührt die Ehre, sollte es eigentlich unser Herzensanliegen sein, dass wir immer wieder die Ehre unserem Herrn und Heiland erbringen. Es ist wichtig, dass wir Gott groß machen in unserem Leben. Doch kommen wir nun zu dem Standbild bzw. zu dem Traum, den Nebukadnezar hat. Und ihr könnt das hier einmal sehen, wir werden gleich darüber ein bisschen sprechen. In den Versen 31 bis 35 wird dieses große Standbild, welches Nebukadnezar in seinem Traum gesehen hat, wird es hier einmal beschrieben. Und dann in den Versen 36 bis 45 deutet Daniel das, was er von Gott dazu aufgeschlossen bekommen hat. Nach diesem Prinzip sieht er, dass das Haupt dieses Standbildes aus Gold dort steht. Und daraufhin sehen wir, dass gleichzeitig Brust und auch die Arme aus Silber bestehen, daneben halt der Lendenbereich hier aus Kupfer, wenn wir dann zu den Oberschenkeln kommen, aus Eisen und dann letztendlich auch zu den Füßen, die wiederum aus Eisen und aus Ton bestehen. Daniel deutet dann diese unterschiedlichen Bauressourcen und die Partien dieses Standbildes als unterschiedliche Weltreiche und erklärt dann in den Versen 36 bis 43, dass es sich hierbei um 5 verschiedene Königreiche sich handelt. Dabei sind die ersten 4 Königreiche, sind sie erstmal ganze Königreiche, während das letzte Königreich, was hier beschrieben wird, anscheinend ein gespaltenes Königreich ist. Nach diesem, man kann jetzt viel darüber diskutieren, es gibt auch viele unterschiedliche Auslegungen auch dazu, wofür das Ganze stehen könnte. Wenn man Daniel 7 zum Beispiel auch dazu nimmt, wo diese verschiedenen Tiere auch dargestellt werden, diese verschiedenen Bestien, die dort gezeigt werden, mag es in höchster Wahrscheinlichkeit sich um folgende Reiche sich handeln, um Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und ein weiteres zerteiltes Reich. Da sind sich aber Theologen bis heute nicht ganz einig, da sind sie auch immer wieder am Diskutieren, aber ich möchte auch auf das Folgende hinweisen. Es ist eigentlich nicht unbedingt wichtig, dass wir alles davon sofort ergründen müssen. Hundertprozentig steht fest, dass das goldene Haupt, dass das auf jeden Fall Babylon darstellen soll. Das ist das, was uns die Bibel ganz klar sagt. Aber ich glaube auch nicht, dass die Bibel uns ganz klar hier zeigen möchte, dass es sich hier um diese verschiedenen Weltreiche, dass es die unbedingt sein müssen, sondern es soll auf etwas ganz anderes hinweisen. Es soll darauf hinweisen, dass Gott in seiner Vorsehung, weil er weiß, was kommt und wie es eingesetzt wird, dass diese Dinge auch genauso passieren. Es geht also nicht darum, jetzt, dass wir uns die verschiedenen Weltreiche deuten, sondern wir sollen schauen, wie präzise Gott die Zukunft bestimmt und diese auch am Ende eintritt. Und wenn ein Gott so präzise die Zukunft aufzeigen kann, dann ist er wahrhaftig auch der lebendige, wahrhaftige und souveräne, allmächtige Gott, dem alles möglich ist. Den wichtigsten Teil unseres gesamten Predigttexts, der steht aber in den Versen 34 bis 35, beziehungsweise in der Deutung in den Versen 44 bis 45. Ich möchte das einmal vorlesen. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so, wie du es gesehen hast, dass sich von dem Berg, und jetzt ganz wichtig, das ist der wirklich zentralste Teil des ganzen Textes, ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll, und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Dieser Stein ist von unglaublicher Bedeutung in diesem Predigttext. Es geht um einen Stein, welcher ohne Zutun von Menschenhänden sich einfach loslöste und das ganze Standbild in all seinen unterschiedlichen Einzelteilen zermalmte. Es geht hierbei dann um ein letztes, ein ewiges Königreich, welches von unserem Gott in der Ewigkeit aufgerichtet wird. Und an diesem Punkt müssen wir natürlich intelligenterweise oder konsequenterweise fragen, wer ist eigentlich dieser Stein? Und die Antwort ist, der Messias ist der Stein. Jesus Christus ist dieser Stein. Dabei dürfen wir sehen, in der Bibel gibt es unterschiedliche Stellen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, die ganz klar darauf hindeuten, das muss Jesus sein. Altes Testament, Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Wird übrigens auch, glaube ich, in Petrus nochmal aufgegriffen. 1. Petrus 2, meine ich. Oder auch in, ja. Dann Jesaja 28, 16. Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Oder Römer 9, jetzt Neues Testament. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also hier geht es um Glaube. Wir müssen das gleich zusammensetzen, dann, um das zu sehen. Oder auch hier 1. Petrus 2, Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Ihr versteht, die Bibel deutet die ganze Zeit darauf hin. Die Bibel deutet die ganze Zeit eigentlich auf Jesus Christus hin. Das ist die Aufgabe von Gottes Wort, dass sie immer wieder auf unseren Herrn Jesus zeigt. Aber hier in besonderer Weise soll es uns nochmal ganz klar werden, das hier muss Jesus Christus persönlich sein. Der Berg, der hier beschrieben wird, repräsentiert Gottes grandiose und ewige Herrschaft. Wenn ihr dazu gerne noch weiterlesen wollt, steht sowas in Psalm 47, Vers 9 und Psalm 103, Vers 19, um auch da diese Prophetie herauszunehmen. Es ist eben diese Macht und Herrschaft, welche die ganze Erde einmal füllen wird. Und letzten Endes geht von diesem Berg, und was meint ihr, wer dieser Berg ist? Das ist Gott selbst, geht ein Stein aus, Jesus Christus, der nicht von Menschenhänden dorthin kommt, sondern aus göttlicher Kraft herauskommt. Es bedarf kein menschliches Handeln, sondern es bedarf die Kraft unseres wunderbaren Gottes. Und letztendlich kommt dieser Stein und wird einmal alles zermalmen, dieses riesige Standbild in all seinen unterschiedlichen Einzelteilen, was gleichzeitig heißt, dass jedes Weltreich von ihm einmal zermalmt wird. Wisst ihr, als ich gestern Teile dieser Feier gesehen hatte von der Olympiade, als dort diese Menschen aus dieser LGBTQ-Bewegung, die ganzen Transgendered, versucht haben, dieses Abendmahl nachzumachen, nach dem Bild von Da Vinci. Ich meine, das Bild von Da Vinci ist auch natürlich, man kann Jesus so nicht darstellen, ist mal eine andere Sache. Aber es war natürlich ein Angriff gegenüber dem Christentum. Es war ganz klare Blasphemie, die dabei getätigt worden ist. Und man möchte den Christen immer wieder einen Stoß versetzen. Derjenige, der am meisten darüber gelacht hat, wird der Satan selbst gewesen sein. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, zu Waffen zu greifen. Ich habe mich gefragt, wie andere Religionen darauf reagiert hätten. Wir haben kurz darüber gesprochen im Leitungskreis. Wäre das gegenüber Muslimen geschehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die so ähnlich reagiert hätten wie die Christen heute. Aber wisst ihr, es ist nicht an uns, dass wir uns dafür rächen. Es ist auch nicht an uns, dass wir irgendwelche schändlichen Taten daraus tun. Es trifft mich sehr und es hat mich sehr sauer gemacht. Ich wollte es gestern Adea erzählen und habe es dann doch nicht erzählt, weil ich einfach dachte, warum muss ich sie damit jetzt auch gerade vollreden? Jetzt habe ich euch damit vollgeredet. Es ist aber nicht an uns, es liegt an Gott. Und so werden auch einmal diese Blasphemie wird ein Ende haben. Jedes Weltreich wird einmal ein Ende haben. Und es wird eine ewige Herrschaft in Jesus Christus errichtet werden. Wisst ihr, es ist so spannend, wenn wir uns angucken, diesen Stein. Die Größe wird uns hier nicht benannt, aber dieser Stein hat genug Größe, um letztendlich das ganze Standbild einmal zu zermalmen. Und wisst ihr, ich musste darüber nachdenken, so wie ein kleiner Funke einen riesen Brand aussetzen kann, wie wiederum ein kleiner Stein, den man in einen Bach wirft, weite Kreise ziehen kann, so wird dieser Stein, wird er seine endgültige Kraft auch zeigen, wenn Gott ihn tatsächlich gibt. Und letzten Endes hat Gott es auch gegeben. Wisst ihr, jedes dieser Reiche wird ein Ende haben. Und es ist ja so, nicht nur das Babylonische, ob es das Medo-Persische, das Griechische, das Römische Weltreich war, ob es die späteren Weltreiche waren, ob das Assyrische davor, das Mongolische, das Byzantinische, das Heilig-Römische Reich, das Osmanische Reich, das Britische Kolonialreich oder seien es heute irgendwelche Weltmächte, die wir auch zu diesem Zeitpunkt haben. Jedes Königreich wird einmal ein Ende haben. Und in zweierlei sind alle diese Weltreiche gleich gewesen, egal wie mächtig sie auch letzten Endes waren. Zum Ersten, so sagt es unser Predigtext in Daniel 7, 21, sind die Königreiche von Gott eingesetzt worden. Es war keine Menschenhand, die letzten Endes sie dazu geführt hatten, eine Weltmacht zu sein, sondern Gott setzt die Könige ein. Und zum Zweiten war keines von diesen Reichen ewig, weil kein irdisches Reich ewig bleiben wird. Wenn ihr Daniel 7 lest, ich möchte nicht so viel davon wegnehmen, aber die gehören irgendwie so ein Stück weit auch dazu zusammen, kommt eine Szene auch dort vor, wo Gott der Vater selbst seinen Sohn zum König macht. Und ich will euch eine Sache sagen, der Herr Jesus ist schon König. Die Juden allerdings damals erwarteten zu dem Zeitpunkt, als Jesus gekommen war in dem Römischen Reich, dass tatsächlich dieser Stein doch jetzt kommen möge, dass der Messias tatsächlich kommt. Und sie beriefen sich gar auf die Vision, die Nebukadnezar schon damals hatte und die Deutung, die Daniel durch Gott gegeben hat. Als Jesus Christus dann das Reich Gottes auf Erden offenbarte, erwarteten die Juden, dass die Schreckensherrschaft der Römer endlich ein Ende haben würde und dass das messianische Friedensreich erklärt werden würde. Doch es kam nie so, denn die Zeit war noch nicht gekommen. Aber die Betonung liegt darin. Sie ist noch nicht gekommen. Aber ich möchte trotzdem sagen, der Herr Jesus ist schon längst König. Mit dem Tod an dem Kreuz hat Jesus dem Tode die Macht genommen. Es war der größte Sieg aller Zeiten. Hierbei hat der Herr Jesus gezeigt, dass er wahrhaftig der Messias ist. Von nun an konnte die gute Nachricht, das Evangelium, hindurchdringen durch die ganze Welt. Und Menschen konnten gerettet werden, die vorher verdammt waren, aber durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus Vergebung ihrer Sünden erlangen konnten. Noch nicht ist jetzt das Ende aller Weltreiche gekommen, aber der Tag wird früher oder später kommen, wo Gott auch jeder Weltherrschaft auf dieser Erde ein Ende setzen wird. Und ich möchte euch zeigen, Jesus hat uns schon viel von seinem Reich gezeigt, als er hier auf Erden war. Sein Königreich unterscheidet sich stark von allen anderen irdischen Reichen. In seinem Königreich wird nicht nach den Weltmaßstäben der Höchste oder der Stärkste oder der Mächtigste der König sein, sondern derjenige, der Niedrigste von uns allen geworden ist. Derjenige, der sogar das Himmelreich verlassen hat und der Diener von uns allen geworden ist. Er wird für uns Er ist es jetzt schon, aber wird für immer unser König sein, der Herr Jesus Christus. Derjenige, der das wunderbare Himmelreich verließ, der Mensch geworden ist, genau wie du und ich, der ein sündloses Leben führte, um letzten Endes deswegen ein makelloses Opfer vor seinem Vater zu sein, der an das Kreuz von Golgatha ging, sein Leben gelassen hat, um nicht nur dort zu sterben, sondern Gottes Zorn für dich und mich abzufangen, der uns gegolten hat. Und ich möchte dir sagen, um ein Teil dieses Königreiches zu werden, um ein Bürgerrecht auch im Himmel zu haben, wie es der Philipperbrief sagt, gibt es nur eine Sache. Du musst an den Herrn Jesus Christus glauben. Dieser Text zeigt uns heute, dass Jahrhunderte bevor Christus auf diese Erde kam, schon prophetisch von diesem Reich geredet worden ist. Und wir sehen, dass es sich ja letzten Endes auch bewahrheitet hat, dass keines dieser Reiche geblieben ist. Und es zeigt prophetisch, dass unser Gott einfach noch größer ist, dass er die Zukunft aufschließen kann, dass er tatsächlich allmächtig ist. Als Nebukadnezar hört, dass Daniel den Traum 1:1 wiedergegeben hat und letzten Endes sogar gedeutet hat, was sagt Nebukadnezar im Vers 28? Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engeln gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauen und das Gebot des So, nochmal, Vers 46. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl ihm, Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel: Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Daraufhin machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel aber bat sich vom König, dass er Sadrach, Meschach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blieb am Hofe des Königs. Der große König Nebukadnezar, der Weltherrscher. Keiner war zu diesem Zeitpunkt so mächtig, wie er es war. Selbst er erkennt, dass Gott wahrhaftig ist. Leider sehen wir immer wieder, auch wenn wir Daniel weiterlesen, dass er immer wieder zu dieser Erkenntnis kommen muss und diese Erkenntnis noch nicht tief ins Herz gefallen ist. Aber er erkennt hier an, dass die Götter Babylons das nicht tun konnten, sondern einzig und allein der Gott Daniels, der Gott des Himmels, wahrhaftig diese Dinge offenbaren konnte. Wenn ich Gott heute betrachte, dann staune ich wirklich. Gott ist wahrhaftig größer, weil er ein Retter in der Not ist, weil er zuverlässig ist, weil er Weisheit und Kraft ist, weil sein Reich ewig bleibt. Und wisst ihr, den letzten Gedanken, den finde ich besonders tröstlich und ermutigend auch in den Zeiten des Leides. In Zeiten der Anfechtungen, der Prüfungen sollten unsere Augen nicht auf das fixiert sein, was uns so sehr quält, sondern unsere Augen sollen immer auf das schauen, was vor uns liegt. Für uns alle, die wir an den Herrn Jesus Christus glauben, wartet ein ewiges Königreich. Du wirst einmal in Perfektion an einem Ort leben, wo der Herr Jesus persönlich der König sein wird. An einem Ort, wo Gott alles erleuchten wird, wo Gott selbst sagt, er will bei uns wohnen. An einem Ort, an dem es weder Leid, Geschrei, Schmerz noch den Tod geben wird. Und Jesus wird an diesem Ort auch die letzten Tränen von unseren Augen wischen. Und wir werden voller Freude unseren Gott mit Herzen erheben. Kein irdisches Königreich wird verbleiben. Aber Gottes ewiges Königreich wird immer bleiben. Und so beängstigend jetzt nun die Umstände auch zu Daniels Zeiten gewesen sein mögen, so beängstigend auch diese unterschiedlichen Weltreiche auch gewesen sein mögen, was wir an diesem Text sehen, oder was wir an Daniel sehen, ist, dass seine Augen immer auf Gott ausgerichtet waren. Er wusste, dass Gott größer ist, dass er alles unter Kontrolle hat. Er vertraute darauf, dass sein Gott souverän allmächtig ist. Wenn wir das heute nicht tun, werden wir in unseren Sorgen und Ängsten untergehen. Doch mit Vertrauen in unserem Herrn Jesus Christus, dem alle Macht dieser Welt gegeben ist, werden wir sicher fahren, auch in Zeiten der Not und auch der Prüfungen. Noch warten wir auf diesen Stein, dem Herrn Jesus Christus. Doch wir sollten jetzt jeden Tag weiterhin bereit sein, dass der Herr Jesus schon bald kommen wird, um seine ewige Herrschaft aufzurichten. Denn Gott hat es versprochen, weil er so groß ist. Und dafür danken wir unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns nochmal zusammen beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wenn wir heute eine Sache sehen sollten, dann, dass du einfach größer bist, Herr. Es gibt niemanden, der daran kommen kann, Herr, an deine Stärke, an deine Allmacht. Du bist Weisheit und Macht, so wie Daniel es gebeten hat. Du bist derjenige, der Könige einsetzt und der sie absetzen wird. Du bist derjenige, der die größten Geheimnisse offenbaren kann. Du bist aber noch so viel mehr, Herr. Herr, ich möchte bekennen so häufig, Herr, wo du mir so sehr geholfen hast, wo ich gemerkt habe, dass ganz klar deine Hand in meinem Leben war, wie selten ich dir dafür wirklich ordentlich gedankt habe, Herr. Ich fühle mich genauso schuldig wie diese anderen neun, die auch Heilung empfangen haben, Herr, und dann weggegangen sind, ohne dir jemals dafür zu danken, Herr. Aber ich möchte dir danken, Herr, dass du trotzdem so gnädig bist, Herr, dass du auch heute dieses Dank auch annimmst, Herr. Du bist ein so wundervoller Gott, Herr. Dir ist wirklich alle Macht gegeben und du, Jesus Christus, du bist der König der Könige, du bist der Herr aller Herren, Dein Königreich besteht schon, Herr, aber es wird sich in besonderer Weise erst dann auch uns zeigen, wenn wir entweder schon hier von dieser Welt abscheiden, Herr, oder du einmal kommst, um uns zu entrücken, Herr. Dein messianisches Friedensreich, du wirst es aufrichten, Herr, und du wirst für immer gepriesen sein. Und dann in der Ewigkeit im Himmel, Herr, was wird das für eine große Freude sein, wenn du immer in unserer Mitte sein wirst, als unser König der Könige. Gepriesen seist du für all diese Dinge, Herr. Ich möchte dich darum bitten, dass wir heute wieder neuen Mut schöpfen, Herr, wo wir vielleicht auch in Situationen sind, die uns Angst bereiten, Herr. In Situationen, wo wir Not erleben, Herr, dass wir neues Vertrauen in dir schöpfen, Herr. Dass wir Kraft von dir bekommen, Herr. Und dass wir dich mit Herzen auch bezeugen, Herr. Und dass letzten Endes sich alles zu deiner Ehre auswirken wird. Ja, du allein, mein Herr und Heiland, du bist unser Gott, du bist wahrhaftig, allmächtig, unser souveräner Gott. Wir loben und preisen dich nun von ganzem Herzen, danken dir und erbitten all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.